Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 24, den ersten Vers und ab Vers 14. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind. Und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Das Volk aber sprach zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen, und sie sprachen ja. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. So schloss Josua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. So entließ Josua das Volk einen jeden in sein Erbteil. Vor etlichen Jahren wurde ein Traktat herausgegeben mit dem Titel »Letzte Worte großer Männer«. Staatsmänner wie Kaiser Augustus, Heinrich der VIII., Churchill werden zitiert, auch Philosophen, Dichter und Denker, zum Beispiel Goethe. Und ihre Worte kurz vor ihrem Tode und bei einigen die Art und Weise, wie sie gestorben sind, geben ein Urteil ab über ihre innere Ausrichtung. Die innere Ausrichtung ihres Lebens und auch ihres Wirkens. Die letzten Worte, die uns von Josua, der Israel ins verheißene Land führen durfte, überliefert worden sind, zeigen, was diesem Mann im Leben und im Sterben das Wichtigste war. Es war die enge und ausschließliche Beziehung zu dem wahren Gott, dem Gott Israels. Und was für ihn persönlich das Wichtigste war, das war ihm auch für das Volk Israel das Wichtigste. Und auf dem Landtag zu Sichem warnt er das Volk eindringlich vor dem Götzendienst mit seinen verheerenden Folgen. Er erinnert die Israeliten an die großen Taten Gottes für sein Volk und an ihre Neigung, andere Götter anzubeten. Er ermahnt die Israeliten zum wahren Gottesdienst, das heißt, dem Gott Israel zu dienen. Oder, wenn sie das nicht wollten, unter den Göttern, unter den Götzen zu wählen. Und dann schließt er mit ihnen einen Bund. Und er tut das alles, obwohl er genau weiß, dass seine Worte ihr gewünschtes Ziel nicht erreichen würden. Das ist das Tragische, von dem dieser ganze Abschnitt, dieses ganze Kapitel überschattet wird. Josua wusste, meine Worte, die ich jetzt an das Volk richte, sind vergeblich. Die Geschichte Israels, an die Josua die Israeliten erinnert, beginnt im Herzen Gottes, in seiner erwählenden Liebe. Gott ist es, der den Anfang macht und niemals der Mensch. Und das ist das entscheidende Prinzip, das sich durch die gesamte Heilsgeschichte hindurchzieht. Gott macht den Anfang. Er schuf den Menschen und er lenkte und lenkt die Geschicke der Menschheit im Großen wie im Kleinen. Er hat sich von niemandem sagen lassen müssen, was er zu tun hatte. Paulus fragt im Römerbrief, im 11. Kapitel, wer ist sein Ratgeber gewesen? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also wer ist der Ratgeber Gottes gewesen? Wer hat ihm gesagt, was er zu tun habe? Niemand. Gott hat aus sich selbst heraus, aus seiner freien Gnade heraus, Entschlüsse gefasst und sie auch durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Praxis, in die Tat umgesetzt. Wie es der Prophet Jesaja auch gesagt hat, sein Plan, der Plan Gottes, wird durch seine Hand, durch die Hand des Messias gelingen. Das ist also ein Grundsatz, der für unser Glaubensleben von allergrößter Bedeutung ist. Denn hat er den Anfang gemacht. Und das hat er getan, wenn unser Glaube wirklich ein echter Glaube ist. Dann hat Gott den Anfang gemacht, dann wird er auch alles zu einem herrlichen Ziel und Ende hinausführen. Er ist also der Garant unserer ewigen Seligkeit. Gott hatte sich aus der heidnischen Bevölkerung nach seinem ewigen Ratschluss einen einzelnen Mann heraus erwählt und berufen, um mit diesem Mann Heilsgeschichte zu machen, Heilsgeschichte zu schreiben. Und als sie vor Gott getreten waren, so heißt es hier, sprach er zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Es war also nicht Abraham, dem der Götzendienst über war in Mesopotamien und der dann die Hand hochhob und sagte, O Gott, der du mich geschaffen hast, erwähle und berufe mich doch bitte. Mach doch mit mir einen neuen Anfang in der Geschichte der Völkerwelt. Vielmehr heißt es hier, und das wollen wir dich unterstreichen, Gott nahm. Es ist seine erwählende Liebe und seine erwählende Gnade, seine freie Gnade, die hier offenbar wird in diesen wenigen Wörtern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms. Es geht also hier alles von Gott aus. War seine freie Gnadenwahl, die Abraham berief und ihn zum Vater eines Volkes machte. Aus Liebe tat er es. Einer Liebe, die wir nicht ergründen können. Zumal das Objekt seiner Liebe ihrer völlig unwürdig war. Abraham war ein, wie wir gerade gehört haben, ein Götzendiener. Bevor Gott ihn erwählte, bevor Gott ihn berief, war Abraham ein Götzendiener in Mesopotamien. Diese Liebe war es, in der er sein Volk führte und aus der Knechtschaft Ägyptens befreite. Diese Liebe trieb ihn dazu, sein Volk zu erhalten und es zu segnen, bis in unsere Tage hinein, große Dinge zu tun und es schließlich in das gelobte Land zu führen. Vers 13, und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Gott hatte also große Dinge getan in seinem Volk. Und daran erinnert Josua hier die Israeliten, die große Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes im Umgang mit seinem Volk Israel. Er liebte dieses Volk nicht, weil es besonders gehorsam war. Er liebte dieses Volk nicht, weil es besonders groß war. Das sagt der Herr ausdrücklich durch Mose. Sondern ihr seid ein halsstarriges Volk. Ihr seid ein ungehorsames Volk. Gott liebte dieses Volk, weil er es liebte. Eine andere Begründung gibt es nicht. Der Grund liegt in seinem eigenen Herzen. Und das ist es doch auch, was das Volk Israel hier dazu bewegen sollte, was es dazu reizen sollte, diesem Gott zu dienen und sich diesem Gott zu verschreiben und diesem Gott zu vertrauen. Und das ist es auch in unserem Leben, was uns dazu immer wieder aufs Neue veranlassen sollte, unser Herz und Leben dem Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Gott, anzuvertrauen. Wir wollen immer wieder daran denken, wie viel Gutes Gott uns bisher getan hat. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir immer nur staunen. Schon vor unserer Bekehrung, bevor wir zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, hat Gott die Geschicke in unserem Leben so gelenkt und geleitet, dass es zu diesem Augenblick kam, da wir unsere Schuld und Sünde erkannt haben, zur Buße kamen, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Und auch in der Zeit, als wir das Wort Gottes verachtet haben, als wir unsere eigenen Wege gegangen sind, auch da schon hat uns Gott viel Gutes getan. Er hat uns begleitet, ohne dass wir es wussten. Hat uns nicht aus den Augen verloren. Und wie viel Gutes hat er uns getan, nachdem wir zum Glauben an ihn gekommen waren. Und wie holprig sind manchmal unsere Wege gewesen und der Herr ist mitgegangen. Bis zu dieser Stunde. Der Herr hat uns unendlich viel Gutes getan. Daran wollen wir immer wieder denken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Wenn du in der Gefahr stehst, undankbar zu werden, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so haben wir es ja auch gesungen in diesem wunderschönen Lied. Nun danket alle Gott, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bisher her hat getan. Unzählig viel zu gut. Danken hat etwas zu tun mit Denken. Denken wir also nach über all die wunderbaren Dinge, die Gott bisher in unserem Leben getan hat. Und danken wir vor allen Dingen für sein herrliches und großes Erlösungswerk am Kreuz. In dieser Passionszeit sollten wir immer wieder daran denken, was es den Herrn Jesus gekostet hat, um uns zu erlösen. Und dabei wollen wir nicht nur an seine leiblichen Schmerzen und Qualen denken, die ja grauenhaft gewesen sind, aber die auch andere mit ihm teilen mussten, sondern wir wollen daran denken, dass er in die tiefe Gottverlassenheit hineingegangen ist. Und das war das Schlimmste für unseren Herrn. Dieser Bruch mit dem Vater im Himmel, aufgrund der Tatsache, dass er unsere Sünde trug, musste der Vater sein Angesicht von ihm abwenden. Weshalb Jesus ja die bekannten Worte ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater musste ihn verlassen. Das war der Zorn, der über den Herrn Jesus Christus erging, über seinen geliebten Sohn, über den Sohn, den er über alles liebte. Von ihm musste er sich in diesen Augenblicken trennen und der Sohn von ihm. Und das war die Hölle. Das war das Schrecklichste, das Grauenhafteste, was dem Herrn Jesus widerfahren konnte. Denken wir darüber nach. Und dann denken wir daran, dass er das für dich getan hat. Für dich ganz persönlich. Das ist es, was Martin Luther immer wieder so wichtig gewesen ist. Der Herr Jesus starb nicht nur allgemein für die Menschen, sondern er starb für dich ganz persönlich. Was er getan hat, die Qualen, die er auf sich genommen hat, die nahm er auf sich um deinetwillen, weil er dich liebt. Also wir wollen das nicht immer nur so allgemein sehen, sondern für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. So stand Zinzendorf ja einmal vor einem Bild mit dem Gekreuzigten. Und unter diesem Bild stand, das tat ich für dich. Das tat ich für dich. Nimm das einmal ganz persönlich heute Morgen und danke Gott dafür. Selbst wenn du für nichts anderes zu danken hättest, wäre das doch die Hauptsache. Aber vieles andere ist eben auch dankenswert in deinem Leben. Vergiss es nicht. Deshalb brauchen wir immer wieder die Erinnerung, hier auch bei Josua, erinnert das Volk Israel an die großen Taten Gottes, die er getan hatte. All den Segen, den er seinem Volk geschenkt hatte. Und als nächstes erinnert Josua das Volk an seine unselige Neigung zum Götzendienst. Man muss sich das einmal vorstellen, trotz all der großen Machttaten in seinem Volk und für sein Volk, ließen die Israeliten sich nicht davon abhalten, andere Götter zu verehren. Wenn wir darüber nachdenken, dann kann uns das nur bestürzt machen. Was ist das doch für eine schreckliche Sache, für eine Bosheit des Herzens, für eine Undankbarkeit diesem lebendigen Gott gegenüber, der sein Volk so sehr liebte. Sie wandten sich von ihm ab und wandten sich anderen Göttern zu, dem Götzendienst. Und das geschah immer und immer wieder. Wenn wir uns die alttestamentlichen Propheten durchlesen, dann stoßen wir immer wieder auf diesen einen Punkt. Der Prophet stellt an den Pranger, dass sie anderen Göttern dienten. Also eine unselige Neigung zum Götzendienst. Wenn wir an die Zeit der Wüstenwanderung denken, dann haben wir natürlich immer wieder als erstes das Bild vom goldenen Kalb vor Augen, um das die Israeliten herumtanzten, mit all dem, was dann auch noch dabei geschah. Was allerdings weniger bekannt ist, ist das, was der Prophet Amos im Blick auf diese Zeit sagt, im Blick auf die Zeit der Wüstenwanderung und worauf sich Stephanus in seiner Rede bezog. Apostelgeschichte Kapitel 7. Eine wunderbare Rede, die Stephanus gehalten hat, unmittelbar vor seinem Tode. Es ging den Menschen durchs Herz, aber nicht so wie zu Pfingsten, dass sie Buße taten, sondern sie knirschten mit den Zähnen. Und dann haben sie ihn umgebracht, sie haben ihn gesteinigt. Und ein Mann namens Saulus stand dabei und er hatte Wohlgefallen an seinem Tode, so heißt es hier. Und in dieser Rede, Apostelgeschichte 7, spricht Stephanus unter anderem von dieser Zeit der Wüstenwanderung. Ich lese einmal die Verse 39 bis 43. Ihm, nämlich Mose, ist gemeint, wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten, Amos, habt ihr vom Hause Israel, die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht, Er trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Götzendienst während der Wüstenwanderung. Das ist uns vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst geworden, abgesehen von der Sache mit dem goldenen Kalb. Und wir fragen uns, worin hatte diese unselige Neigung zum Götzendienst denn ihre Wurzel? Josua gibt uns die Antwort. Bereits Abraham war, wie wir vorhin schon gehört haben, bevor Gott ihn berief, ein Götzendiener. Ich lese das noch einmal. Er sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Also bevor Abraham von Gott berufen wurde, war er ein Götzendiener, wahrscheinlich ein Mondanbeter in Mesopotamien, in Ur, in Chaldäa. Und von daher können wir sagen, der Götzendienst steckte sozusagen in ihren Genen. Schon ihr Stammvater Abraham war ein Götzendiener. Und auch wir haben wir es nicht immer wieder mit einer bestimmten Erbmasse zu tun. Nicht nur im Blick auf unser Aussehen, sondern auch im Blick auf unseren Charakter. Es ist uns vielleicht gar nicht so klar, dass der Mensch, solange er nicht zum Glauben an den Jesus Christus gekommen ist, unter diesem Fluch, unter der Androhung dieses Fluches und unter dem Fluch tatsächlich steht, von dem wir lesen im 2. Mosebuch, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht bis in die 3. und 4. Generation. Dieser Bann unter dem Gesetz wird nur gebrochen durch den Glauben an Jesus. Dann sollen, wie der Prophet Ezekiel das sagt in einem Bild, die Zähne der Kinder nicht stumpf werden, weil die Väter saure Trauben gegessen haben. Also jeder steht für seine eigene Sünde. Aber solange der Mensch nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist und somit dieser Bann gebrochen ist durch den neuen Bund, durch den Gnadenbund, hat er immer noch zu tun mit den Sünden der Väter, der Vorväter. Es gibt so okkulte Belastungen beispielsweise. Wenn der Vater, die Mutter zur Wahrsagerin gegangen sind, dann wirkt sich das aus auf die Kinder und Kindeskinder. Bis ins 3. und 4. Glied, sagt uns das Wort Gottes. Ich sage es noch einmal, bis zu dem Augenblick, da jemand in dieser Reihe, in dieser Kette, in dieser Generationenkette zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Dann ist dieser Fluch aufgehoben, den der Herr Jesus am Kreuz für uns stellvertretend getragen hat. Wir sind allerdings persönlich verantwortlich für unseren Wandel nach der Väterweise, so nennt das Petrus, und konnten nur durch Buße und Glauben an die erlösende Kraft des Blutes Jesu von der Macht der Sünde befreit werden. Manchmal ist es jedoch nötig, auch später dann in unserem Glaubensleben, noch einmal Rückschau zu halten. Bestimmte Dinge nachzuholen, die nicht geklärt sind und die ihre Auswirkungen haben bis in die Gegenwart hinein. Dazu einmal ein Beispiel aus dem Leben eines Evangelisten, der im hohen Alter von über 90 Jahren krank wurde, zum ersten Mal in seinem Leben krank wurde. Unglaublich ist das, unfassbar, aber es war so. Und dann schreibt er über diese Zeit: In diesem Zustand erlebte ich das, was andere Kranke auch erlebt und bezeugt haben. Mein bisheriges Leben lag bloß und aufgedeckt vor meinen Augen, so als hätte ich es bisher nur unter einer 20-kerzigen Birne gesehen, nun aber unter einer 100-kerzigen. Der Mann war gläubig, ja, der war gläubig, hatte einen gesegneten Dienst getan. Aber jetzt leuchtete Gott noch einmal ganz besonders in sein Herz hinein überschaute sein ganzes Leben und er gebrauchte dieses gute Bild. Es war jetzt wie unter einer hundertkerzigen Birne. Bild auf Bild, Handlung auf Handlung stand in großer Klarheit vor mir unter der Überschrift Schuld. Da habe ich dann mit meinem Herrn geredet und mit großer Gewissenhaftigkeit alles bekannt und genannt, was ich nicht oder anders hätte machen sollen. Meine eigene Verkündigung kam mir zu Hilfe. Innerlich stand ich stets unter dem Kreuz. Er wusste ja um die Vergebung seiner Sünden, stand stets unter dem Kreuz, nahm die Versöhnung, die Vergebung in Anspruch, im Glauben und im Hinweis auf das Wort Jesu. Das ist das Neue Testament in meinem Blut, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Und wurde mit einem solchen Frieden und einer solchen Freude beschenkt, dass ich ungemein gerne gestorben wäre. Es ist gut, nochmal Rückschau zu halten. Und im Alter geschieht das, man möchte beinahe sagen, automatisch, dass man nochmal sein Leben überschaut. Und dann sieht man Dinge plötzlich viel klarer, als man sie früher gesehen hat. Und es ist wichtig, auch da, wo bestimmte Dinge vor der Bekehrung nicht richtig geordnet worden sind vor Gott, die man dann noch mit hineingeschleppt hat in sein neues Leben, worüber man nie gründlich Buße getan hat. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Er spricht von solchen, die nicht Buße getan haben über ihre vorigen Sünden. Und nach dem Ausleger Rienicker bezieht sich das auf Sünden, die vor ihrer Bekehrung geschehen sind. Besonders Sünden der Unzucht, die haben ihre besonderen Auswirkungen. Und können ihre Auswirkungen haben über Jahre hinweg bis in die Gegenwart. Wenn nicht wirklich gründlich damit aufgeräumt worden ist, man sich nicht wirklich gründlich darunter gedemütigt hat und Gott seine Schuld und Sünde bekannt hat und sich davon im Namen Jesu gelöst hat. Wir müssen manchmal weit zurück. Wir wollen immer gerne nach vorne, ja, nach vorne galoppieren, immer weiter, vorwärts. Und Gott sagt, stopp. Jetzt gehen wir erst einmal zurück in deine Vergangenheit und dann wollen wir mal gucken, ob da nicht noch Dinge wirklich zu ordnen sind. So war es auch bei Abraham. Wir kennen doch die Geschichte von Abraham, als er mit seiner Frau nach Ägypten zog und sie als seine Schwester ausgab. Sie war ja auch seine Schwester, seine Halbschwester war sie. Es war eine halbe Lüge. Er hatte Angst, man könnte ihn umbringen wegen seiner schönen Frau, die man für sich begehrte. Das war in Ägypten. Und dann wiederholte sich diese Geschichte noch einmal. Man kann es kaum fassen. Und zwar bei einem König namens Abimelech. Dorthin zog Abraham mit seiner Frau Sarah und gab sie wieder aus als seine Schwester. Und dann kam großes Unglück über das Haus des Abimelech. Und dann kam die ganze Geschichte ans Licht. Und dann hören wir einmal, was Abraham dazu zu sagen hat. Das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 20. Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte. Das konnte er ja gar nicht wissen, ja. Es war wahrscheinlich mehr Gottesfurcht im Augenblick an diesem Orte, als bei ihm ganz persönlich. Gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr. Und jetzt kommt's, ja? Das lag in der Vergangenheit. Da war die eigentliche Wurzel in der Vergangenheit. Da sprach ich zu meiner Frau, die Liebe tu mir an, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da war es also, da war die Wurzel in der Vergangenheit. Nun mag es manche Dinge geben, in der Gegenwart, die notvoll sind in der Gegenwart, wo wir auch keinen Sieg haben über die Sünde, über unsere natürlichen Veranlagungen, mag es manche Dinge geben, die ihre Wurzeln haben in der Vergangenheit. Dann lass uns den Herrn bitten, erforsche mich. Zeige mir das doch. Gibt es da noch Dinge, über die ich mich nachträglich zu beugen und zu demütigen habe vor dir? Natürlich können wir unsere Neigung zum Sündigen und speziell zum Götzendienst auch auf die Ursünde Adams zurückführen. Die Sünde Adams ist unsere Sünde. Und je älter wir werden, desto besser und mehr können wir uns identifizieren mit der Sünde Adams. Wie schrecklich war diese Sünde, dass er Gott den Rücken zukehrte und sich dem Teufel zuwandte. Er vertraute dem Satan mehr als Gott. Das müssen wir einmal überlegen. Ja? Gott hatte ihn geschaffen. Er hatte ihm alles zur Verfügung gestellt, alles gegeben. Nur dieses eine Verbot ausgesprochen. Das war für Adam und Eva schon zu viel. Ja? Dieses eine Verbot. Darin wollten sie sich nicht fügen. Vertrauten Gott nicht, liebten ihn nicht. Und wandten sich der Sünde und dem geistlichen Tode zu. Natürlich, alles können wir darauf zurückführen. Und das finden wir auch in unserem eigenen Herzen. Alles wieder, was wir da in 1. Mose Kapitel 3 lesen. Auf jeden Fall steckt es seit dem Sündenfall tief in uns drin. Dieses unselige, ichhafte Begehren. Dieses Begehren, das immer nur sich selbst sucht. Das ist letztlich die Wurzel allen Übels. Man könnte das als Habsucht bezeichnen. Habsucht. Die Sucht, etwas haben zu wollen. Und das wollen wir nicht nur aufs Geld beziehen. Nun, das Geld, die Bibel spricht ja von der Geldliebe im 1. Timotheusbrief. Das Geld spielt eine große Rolle in dieser Welt und wir gehören zu dieser Welt. Das wissen wir alle. Geld regiert die Welt, so sagt man. Wonach der Mensch Ausschau hält, ist oft das Geld. Und ein bekannter Fußballtrainer hat einmal Folgendes gesagt. Man kann von der Welt noch was lernen, ne? Von Leuten, die gar nicht gläubig sind. Wir glauben, wenn jemand nur vom Geld motiviert ist und an einem gewissen Punkt Charakter zeigen soll, dann wird es nicht tun. Wenn die Motivation das Geld ist, wird der Charakter verdorben. Geld verdirbt den Charakter, wenn man nicht auf der Hut ist. Ja? Wenn man nicht auf der Hut ist und nicht Acht gibt. Aber es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht um alles Mögliche in unserem Leben, wonach wir Ausschau halten und was wir begehren, letztlich nur für uns selbst, zur eigenen Befriedigung und nicht zur Verherrlichung Gottes. Das ist Habsucht nach dem, was die Bibel darunter versteht. Und das ist die Wurzel, die eigentliche Wurzel. Ja? Und wenn ich da nicht bekomme, was ich haben will, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich habe und was Gott mir schenkt, wenn ich dann bestimmte Dinge unbedingt haben will, dann kann ich bitter werden, wenn ich sie nicht bekomme, bis hin zum Abfall. Ja? Aus diesem Grunde sind manche Menschen von Gott abgefallen. Die bekamen das nicht, was sie begehrten, was sie für sich selbst begehrten. Was sie, wie Jakobus sagt, in ihren Lüsten verzehren wollen. Das Problem, das ist wichtig, dass wir jetzt das begreifen, tief in unserem Herzen. Das Problem liegt darin, dass wir nicht mit Gott zufrieden sind. Dass er uns nicht genügt. Das ist das Problem. Das war das Problem auch bei Asaf, Psalm 73. Der so angefochten war, weil es den Gottlosen so gut ging und ihm so schlecht. Wäre er mit Gott zufrieden gewesen, wäre Gott ihm ein und alles gewesen, hätte er dieses Problem nicht gehabt. Er hätte angefangen, die Gottlosen zu bedauern. Aber so war er schwer angefochten, bis dahin, dass er sagen musste, ich wäre beinahe zu Fall gekommen. Ich wäre beinahe abgefallen von Gott. So stark war diese Anfechtung. Und dann führt Gott ihn, das könnt ihr nachlesen, Psalm 73, führt Gott ihn Schritt für Schritt heraus aus diesem Dilemma, aus dieser Not, dahin, dass er dann sagen kann, Herr, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wen habe ich im Himmel und wen habe ich auf Erden? Du bist es doch, nach dem mein Herz verlangt. Du bist es doch, der mir ein und alles sein will und auch sein darf. Manche sehen sich nach dem Himmel. Warum? Warum sehen sie nicht nach dem Himmel? Ist ja verständlich. Ist auch in der Bibel die Rede davon. Wir wollen nicht übergeistlich sein. Da gibt es kein Leid mehr, keine Not mehr. All das wird überwunden sein. Und dann noch die schönen, nein, ich will es nicht karikieren, nein. Die schönen goldenen Gassen mögen für manchen auch interessant sein. Und manche sehen sich danach, ihre bereits heimgegangenen Lieben dort wiederzusehen. Auch das spielt bei vielen eine Rolle. Aber geht es denn darum in erster Linie? Geht es nicht vielmehr darum, dass wir in der ewigen Herrlichkeit unendlich schöne und herrliche Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus Christus haben dürfen? Sagt Paulus nicht, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein? Ist er nicht unser Himmel? Ist er nicht unsere Herrlichkeit? Sind wir denn nicht mit ihm zufrieden? Ihr alle kennt die Geschichte von Hanna im Alten Testament. Hanna bekam keine Kinder, zunächst einmal nicht. Das war eine große Not für eine alttestamentliche Frau, das wissen wir. Sie sehnte sich danach, ein Kind zu bekommen. Sie war ständig traurig, auch wenn sie dann hinaufging nach Silo, um dort anzubeten, zu opfern und so. Sie war ständig traurig und weinte viel. Und da sagt Elkana, ihr Mann, einmal zu ihr: Hanna, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Bin ich dir nicht mehr wert? Du hast mich doch. Seht mal, wenn der Herr Jesus heute Morgen hier vor uns steht und uns die Frage vorlegt, bin ich dir nicht mehr wert als alles andere in dieser Welt? Warum bist du so unzufrieden? Warum bist du so freudlos? Warum bist du so undankbar? Warum schielst du nach anderen Dingen in dieser Welt? Bin ich dir denn nicht mehr wert? Der Herr Jesus stellt uns diese Frage heute Morgen. Was werden wir antworten darauf? Wir wollen etwas von Gott, was er uns in seinem Wort durchaus verheißen hat, oder wir wollen etwas von ihm, was er uns für immer oder vielleicht für eine Zeit vorenthält, aber wir wollen immer etwas von ihm. Wir wollen etwas von ihm. Unsere Natur will nicht Gott selbst haben, sondern sie will etwas von ihm haben. Das kennen wir ja auch im mitmenschlichen Bereich. Ja? Wollen wir etwas von dem anderen. Wir wollen nicht den anderen selbst, sondern wir wollen etwas von ihm. Und so ist das in unserem Verhältnis zu Gott. So ist unsere Natur, was es auch sein mag, auch geistliche Dinge. Und das ist letztlich Götzendienst, ihr Lieben. Alles, was wir genauso lieben oder sogar mehr lieben als Gott, was wir mehr begehren als ihn, das ist unser Götze. Und diese Neigung steckt tief in uns allen. Das steckt tief in uns allen. Wir wollen uns diese Frage heute Morgen vorlegen. Dafür sind wir hier, um Gottes Wort zu hören, damit Licht hineinkommt in unsere Herzen. Und zwar das Verborgene unserer Herzen muss offenbar werden. Das ist wie bei einem Arztbesuch. Was nutzt mir das, wenn der Arzt mir irgendwie ein paar Pillen verschreibt, aber er stellt keine rechte Diagnose? Ihr wisst doch alle, wie notvoll das ist, wenn man nicht weiß, was ist denn nun eigentlich die Ursache der Symptome, die sich bei mir bemerkbar machen, meiner Schmerzen und dergleichen. Was ist denn die eigentliche Ursache? Und Gott muss das ans Licht bringen bei uns. Das Verborgene unserer Herzen muss offenbar werden. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Nur er kann das tun. Wenn wir das bei einem anderen Menschen tun, dann immer aus zerstörerischen Gründen. In böser Weise zerren wir das Böse, das Negative des anderen ans Licht. Aber Gottes Heiliger Geist tut das, um uns Befreiung zu schenken, um uns zu helfen, wie ein guter Arzt. Auch wenn der Geist Gottes uns wehtun muss. Er liebt uns und will uns zurechthelfen. Und oftmals ist uns das gar nicht bewusst, was da verkehrt läuft in unseren Herzen. Uns selbst nicht bewusst, auch anderen nicht bewusst. Nur Gott weiß es und er muss da hineinleuchten. Denken wir an eine Rahel. Rahel hatte in ihrem Zelt einen Hausgötzen. Keiner sah diesen Hausgötzen. Allen anderen war das verborgen. Sie hatte den von ihrem Vater gestohlen. Da gab es ja auch noch so eine kritische Situation, ihr könnt das ja nachlesen. Sie hatte einen Götzen in ihrem Zelt, der war verborgen. Es gibt manche Dinge, die sind verborgen, auch für uns selbst noch verborgen. Der Herr mag uns Licht darüber geben, über diese tiefe Neigung zum Götzendienst, dass wir nicht ihn haben wollen, sondern etwas von ihm, nur etwas von ihm und nicht ihn selbst. Die Israeliten waren in der Vergangenheit immer wieder dem Götzendienst verfallen, weil sie sich davon irgendeinen Vorteil erhofften, welcher Art auch immer. Der Gott Israels konnte sie auf Dauer offenbar nicht zufriedenstellen. Ach ihr Lieben, es gibt so manche in der Gemeinde Jesu, bei denen hat man den Eindruck, die haben überhaupt gar keine Freude am Heil. Keine Freude an Jesus. Keine Freude an Gottes Wort. Sie lechzen danach und suchen es dann hier und da. Und wenn sie es in einer Gemeinde nicht finden, dann gehen sie woanders hin und meinen es dort zu finden und haben, das Problem liegt in ihrem eigenen Herzen. Sie haben keine Freude am Herrn und an seiner wunderbaren Gnade, an seiner Liebe, an der Gemeinschaft mit ihm, an seinem Wort. Das ist die große Not in unserer Zeit. Josua warnt das Volk vor den Folgen des Götzendienstes. Gott ist ein eifernder Gott, der nichts und niemanden neben sich oder gar über sich duldet. Und nun ermahnt Josua die Israeliten dazu, jeglichen Götzendienst zu vermeiden, dem Herrn allein zu dienen. Er stellt sie vor die Wahl, entweder der Gott Israels oder die Götzen. Unter den Götzen dürfen sie dann auch wählen. Ja? Da gibt es ja Varianten. Der eine liebt mehr das, der andere liebt mehr jenes. Nicht wahr? Da durften sie dann auch noch wählen. Das könnt ihr nachlesen in den Versen 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und jetzt wird die Wahl, dürfen sie wählen zwischen den einzelnen Göttern. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, also Abraham, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber grundsätzlich geht es ja hier um die Wahl zwischen dem lebendigen Gott und diesen anderen Göttern. Entweder oder. Wollen wir uns dem stellen heute Morgen? Entweder oder. Entweder das Geld oder der Herr Jesus. Entweder der Ehepartner oder der Herr Jesus. Entweder die Kinder oder der Herr Jesus. Nun magst du sagen, aber Gott möchte doch, dass wir mit dem Geld umgehen. Er möchte doch, dass wir unsere Ehepartner lieb haben. Er möchte, dass wir unsere Kinder lieb haben, dass wir für sie sorgen und so weiter. Ganz gewiss, er möchte das und er will das. Aber er will zunächst einmal der Einzige sein. Und das macht er deutlich, wenn er sagt in den Evangelien, ich lese uns die Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Was meint er mit dem Hassen? Man kann es anders sagen. Wenn jemand zu mir kommt und liebt seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst mehr als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Und heute? Heute sagt man, er kann sehr wohl ein Jünger Jesus sein. Sehr wohl. Der Herr Jesus sagt, er kann nicht mein Jünger sein. Entweder bin ich der Erste und sitze auf dem Thron deines Herzens und du hast volle Genüge in mir, oder aber du kannst nicht mein Jünger sein. Eins von beiden. Entweder oder. Dann lest euch das bitte nochmal zu Hause durch. Bitte tut das. Wie reagieren die Israeliten auf die Worte Josuas? Sie beteuern fünfmal, dass sie dem Herrn dienen wollen. Fünfmal. Aber Josua lässt sich nicht beirren. Er lässt sich nicht täuschen von ihnen. Er sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. In großer Begeisterung rufen sie aus, trotz allem rufen sie aus, wir wollen dem Herrn dienen. Also das Herz von Josua hüpfte nicht vor Freude, und das können wir mit absoluter Sicherheit sagen. Warum nicht? Josua wusste, dass sie sich total überschätzten. Josua wusste, dass ihr Abfall von Gott vorprogrammiert war, und genau das hatte Gott auch durch Mose bereits prophezeit, dass das Volk Israel im Land, im verheißenen Land, dem Götzendienst verfallen würde. Und das können wir dann nachlesen im Richterbuch. Immer und immer wieder wandten sie sich den Göttern zu, den anderen Göttern, immer wieder. Sie waren trotz der bösen Erfahrung in der Vergangenheit, diese Israeliten, trotz ihrer sündigen Veranlagung, offensichtlich nicht geistlich arm geworden. Die Heiligkeit Gottes war ihnen nicht geoffenbart und ihr eigenes Unvermögen. Und das ist, genau das ist es, was gemeint ist, hier in Vers 19, wenn Josua zu ihnen sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Damit ist nicht gemeint, wenn ihr Buße tun werdet, wird Gott euch trotzdem nicht vergeben. Das ist damit nicht gemeint. Sondern was Josua hier sagen will, ist, ihr möchtet Gott dienen, ihr wollt Gott dienen, aber ihr seid von euch nicht überzeugt, dass ihr gar nicht in der Lage dazu seid, weil Gott ein heiliger Gott ist, der nicht einfach fünf Grade sein lässt und der auch eure innere Neigung zum Götzendienst nicht einfach so übersehen wird. Ihr lebt in einem Selbstbetrug. Dagegen kann Josua mit Bestimmtheit auf der anderen Seite sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was ist denn der Unterschied zwischen Josua und denen, zu denen er hier redet? Was ist der Unterschied? Wieso kann Josua das von sich sagen? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Nun, Josua hatte eine persönliche Beziehung zu dem Gott der Gnade. Das hatte er gelernt in der Gemeinschaft mit Mose, der ja eine Begegnung hatte mit Gott, in der Gott sich offenbarte als der Gott der Gnade, der Geduld, der Güte und Barmherzigkeit. Das war auch der Gott Josua. So hatte Josua Gott kennengelernt. Und er lebte von dieser Gnade Gottes und nicht von sich selbst und von seinem eigenen Vermögen. Er wusste, Gott ist ein heiliger Gott, aber ich darf von seiner Gnade leben. In ihm wohnte ein anderer Geist, wie im Herzen Kalebs, nämlich der Geist des Glaubens. Wir können das nachlesen in 4. Mose, Kapitel 14. Wegen der fortgeschrittenen Zeit will ich das jetzt nicht mehr vorlesen, aber es lohnt sich. Der Glaube stützt sich nicht auf die eigene Kraft, sondern auf Gottes Treue im Blick auf seine Verheißungen und seine Kraft. Und das unterschied Josua auf dem Landtag zu Sichem von der großen Menge der Israeliten. Darum konnte er ihrem Treueschwur nicht trauen. Darum konnte er nicht froh sein. Zwar schloss er einen Bund mit ihnen, im Grunde eine Bestätigung des Sinai-Bundes und des Bundes, den Mose mit Israel in Moab geschlossen hatte. Doch er wusste in seinem Herzen, sie werden diesen Bund brechen. Weil sie aufgrund ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Neigung zum Götzendienst nicht in der Lage waren, Gott die Treue zu halten. Im Gesetzesbund ist und bleibt der Mensch in seinem frommen Bemühen auf sich selbst gestellt und muss auch beim besten Wollen scheitern. Waren also die letzten Worte Josuas überschattet von dem Wissen um die Sündhaftigkeit und das Unvermögen der Menschen, die sich auf ihre eigene Kraft verließen. Seine Ermahnungen würden vergeblich sein, das wusste er. Für solche, die festhielten an ihrer eigenen Gerechtigkeit. Das Gesetz Gottes befähigt den Menschen nicht zur Frömmigkeit, sondern es überführt ihn von der Sünde und von seinem Unvermögen. Und wenn wir dann jetzt hineinspringen in das Neue Testament, dann können wir ja nur glücklich und froh sein. Ja? Wir, die wir diese Natur in uns haben, die zum Götzendienst neigt, die nicht sagen kann von Natur aus, Herr, du reichst mir aus, du bist mein Ein und Alles, ja? Diese Natur hat der Herr Jesus Christus mit ans Kreuz genommen. In seiner bedingungslosen Liebe ging er den Weg der Passion, den Weg ans Kreuz. Und seine letzten Worte, bevor er diesen Weg antrat ans Kreuz, seine letzten Worte, die er an die Jünger richteten, sind voller Ermutigung, voller Zuversicht, ja, man möchte sagen voller Freude. Warum? Weil er wusste, ich löse am Kreuz auf Golgatha dieses Problem, dass ihr Gott nicht über alles liebt, ihm nicht über alles vertraut und ihn nicht über alles fürchtet. Dieses Problem löse ich am Kreuz auf Golgatha. Da nehme ich eure götzendienerische Natur mit in meinen Tod hinein. Das ist nicht herrlich, ihr Lieben. Das ist doch Evangelium. Da darf ich doch sagen, jetzt habe ich das, was ich in mir selbst nicht habe, das habe ich jetzt in Christus. Diese völlige Liebe zu Gott, zum Nächsten, habe ich in ihm, wird mir zunächst mal zugerechnet. Von daher wirkt der Heilige Geist doch etwas in meinem Herzen und Leben. Dass ich wirklich mit Asaf sagen kann, im Namen Jesu, wenn ich nur dich habe, Herr, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist möglich vom Evangelium her, vom neuen Bund her. Da garantiert der Herr dafür, dass ich kein Götzendiener bin. Von Natur aus bin ich es und bleibe ich es, aber in Christus Jesus bin ich es nicht mehr. Und habe alles zur Verfügung, damit ich auch in der Praxis einen Weg gehen kann, der Gott verherrlicht. Darüber dürfen wir uns freuen, dürfen dankbar sein dafür. Ich weise hin auf einen jungen Mann, der einmal zu einem Seelsorger kam, hier in Wuppertal. Das war im 19. Jahrhundert, ein Lederhändler namens Peter Diedrichs, ein junger Mann, der zu ihm kam und klagte ihm seine Not. Wenn Jesus mich fragt, hast du mich lieb, kann ich ihm nicht antworten. Mein Herz ist so kalt. Er stellte sich dem. Ich kann ihm nicht antworten. Mein Herz ist so kalt. Und das ist so beschämend und so notvoll. Welche Antwort wurde ihm zuteil? Freund, dann drehe doch die Frage herum. Frage du deinen Heiland, hast du mich lieb? Hast du mich lieb, ihr Lieben? Und das können wir doch bejahen, oder nicht? Der Herr hat uns lieb, trotz unserer Sündhaftigkeit, trotz dieser unseligen Neigung zum Götzendienst. Komm nun mit deinem kalten, lieblosen Herzen zum Herrn Jesus. Der hat dich am Kreuz auf Golgatha grundsätzlich davon erlöst. Er hat dir sein Herz voller Liebe zum Vater und voller Liebe zum Nächsten geschenkt. In ihm und nur in ihm und durch die Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir nun in großer Gewissheit sagen mit Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.